Astromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bin heute in einer angenehm, luftigen, leichten Zweierrunde mit dem lieben Udo. Hallo.
Hallo.
Ja, wir sind wieder zu zweit. Nach The Nest wollen wir wieder uns heute einem Film widmen und ihr den reißerischen Titel heute gelesen habt, könnt ihr schon denken, was heute hier passiert. Denn es geht um Bestien im Mädchenpensionat bzw. The Lorelei's Grasp. Und bevor wir in irgendetwas einsteigen, das ist ja heute ein riesengroßes Thema und ich habe viele Fragen, auch viele Fragen an dich, Udo. Aber eine wichtige Frage vorab. Weißt du denn eigentlich, was ein Mädchenpensionat ist und was man da eigentlich so macht?
Also genau das fragte ich mich tatsächlich auch, als du mir diesen Film hier vorgeschlagen hast. Und ich habe dieses Wort bisher eigentlich immer nur mit der Kategorie Softporno in Verbindung gebracht. aber hatte nie so ein ganz konkretes Bild. Aber ich dachte schon, dass es eine Art von Schule ist, wo sich nur Mädels rumtreiben. Mhm. Und aber es ist ein sehr althergebrachtes Wort, was tatsächlich ja heutzutage überhaupt gar nicht mehr benutzt wird. Mhm. Pensionat ist, es hat heutzutage einfach irgendwie so ein bisschen einen anrüchigen Charme, möchte ich mal vorsichtig formulieren. Mhm. Klär mich auf. Hast du den Begriff mal durchgegoogelt?
Also tatsächlich, ich wusste es tatsächlich und dann habe ich trotzdem nochmal nachgeschaut, nicht, dass ich mir irgendwelchen Quatsch abgespeichert habe, aber tatsächlich, das war so einigermaßen 80% korrekt, denn heute wäre es vergleichbar mit einer Art Internat und Privatschule und in dem Fall halt nur für Mädchen, das gibt es in dem Fall dann auch für die Herren der Schöpfung. Und das war vor allen Dingen meistens in einem religiösen Kontext. Also wenn die lieben Eltern der Meinung waren, das Kind soll auf Spur gebracht werden, in einem katholischen oder evangelischen Sinne, dann hat man die eben halt mit einer Schule mit einem entsprechenden Profil dorthin geschickt, also Pensionat. Da ist dann also eine Schule angeschlossen und eben halt Übernachtung mit Essen. Und daher kommt auch das Wort Pension, ne? Pensionat. Leitet sich dann halt mit ab und das war sozusagen dann synonym und im 19. Jahrhundert sehr weit verbreitet und so konnten zum Beispiel eben halt auch einige Kirchen natürlich dadurch noch ein paar Gelder einstreichen.
In dem Film hier ist das eh alles riesengroßer Käse, weil da ist es ja eigentlich auch nur ein Pensionat auf dem Papier, weil ganz ehrlich, ein Unterricht gezeigt wird hier nicht eine halbe Sekunde. So, es wird nie gezeigt, dass hier irgendwas unterrichtet wird. Es wird höchstens mal davon erzählt, aber eigentlich sehe ich die ganze Zeit nur Mädels an Fenstern, Mädels am Pool oder Mädels, die versuchen, einem Mann hinterher zu rennen. Mhm. So. Und ich sehe natürlich auch eine Lehrerin am Pool, eine Lehrerin, die sich erst versucht, kalt zu geben und dann einem Mann hinterher rennt oder einfach bei den Schülerinnen in die Badesession reinplatzt. So, das sehe ich hier. Also Schule sehe ich hier nicht. Was der Armando de Osorio sich da wieder zurechtgekritzelt hat, das ist halt die Frage.
Und da sind wir schon bei der zweiten Frage, weil wir das früher auch immer sehr gerne immer thematisiert haben, nämlich in welchem Genre und wie uns hier eigentlich bewegen. Und da würde ich dir nochmal kurz den Ball zuspielen. Was glaubst du denn, was ist denn eigentlich der Lorelei's Grasp eigentlich für ein Genre? Welches bedient er denn da eigentlich?
Es spielt Ping-Pong zwischen einer klassischen Sagengeschichte, Horror und absolutem Mumpitz mit einer kleinen Idee Heimatfilm. Würde ich sagen. So, jetzt kommst du.
Ich würde dem nur noch was ergänzen, nämlich noch einen Fantasy-Film, denn die Darstellung von Frauen in diesem Film und ganz besonders in diesem Mädchenpensionat ist reine Fiktion, also komplett Fantasie. Das gibt es nicht. Würde ich nur reinbauen. Ja. Und ansonsten unterschreibe ich alles, was du gesagt hast.
Ja, es hat doch noch so ein bisschen den Charme von einer Star Trek-Episode, zumindest wenn man sich die Bestie mal ein bisschen genauer anguckt. Die hätte ganz gut auch direkt einer der ersten TV-Episoden der ganz alten Captain Kirk Star Trek-Serie entliehen sein können. Mhm. Ja, Obwohl wir hier natürlich nicht im Science-Fiction-Bereich unterwegs sind. Also das ganz bestimmt nicht. Nee. Mhm.
Ja,
ich mag hier mal, bevor wir da auch in Inhalt und so reingehen, mag ich da mal ganz kurz ein paar kleine Zitate von der DVD-Hülle bringen, weil das gerade thematisch dazu so gut passt, zu dieser Genrefrage. Hier stehen so knaller Kurzsätze drauf wie: Dieser Film lässt das Blut in den Adern gefrieren. Ist ein Klassiker, aber es wird noch besser. Ein Gruselschocker der Superlative. So, und dann noch atmosphärisch genial. Und warte, jetzt kommt mein Liebling. Achtung, dieser Film enthält extrem grafische Gewaltdarstellungen. Ausrufezeichen.
Letzteres würde ich tatsächlich unterschreiben, ja.
Ja, das kann man tun. Ich würde den Rest jetzt auch nicht unbedingt direkt von der Tischkante fegen. Das ist jetzt das Blut in den Adern gefrieren, das ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber ein Gruselschocker der Superlative, das unterschreibe ich tatsächlich in irgendeiner Form.
Okay, also gruselig ja, aber geschockt hat es mich nicht und dieses Superlativ, ich weiß nicht, aber der Film...
Na gut.
Der Film arbeitet schon in gewissen Superlativen, aber das sind dann halt andere Dinge, über die dann gleich noch sprechen werden. Jetzt hast du es gerade gesagt, die DVD-Hülle, wenn du einmal dabei bist, magst du uns mal ganz kurz zusammenfassen, um was es denn in dem Film geht, damit die Leute, die den Film sehr wahrscheinlich überhaupt noch nie in ihrem Leben gesehen und gehört haben, wissen, was es da eigentlich geht.
Okay, ich versuche das. Falls ich ins Stocken geraten sollte, dann ist es der Schriftgröße geschuldet. Da wurde hier auf die Sparbremse getreten, was Schriftgröße angeht. Ich versuch's mal. Eine kleine Ortschaft am Rhein wird von einer blutrünstigen Bestie heimgesucht. Nachts im fahlen Licht des Mondes erscheint das Monstrum, um seinen Opfern das Herz herauszureißen. Der erfahrene Jäger Sigurd wird engagiert, um der Bestie Einhalt zu gebieten. Doch er hat nicht mit der Lorelei gerechnet, die einer alten Sage nach sich die Herzen der jungen Menschen holt. Amado de Sorio, Schöpfer der Filme um die reitenden Leichen, drehte mit The Lorelei's Grasp seine Version der alten deutschen Sage.
Ja. Sehr schön. Ja. Also mehr braucht es nicht, um diesen Film irgendwie verstehen zu wollen und wissen, das ist schön auf den Punkt gebracht. Und auch, dass er wieder, dass wir hier zurückgekehrt sind zu Amando de Osorio, das ist jetzt kein Zufall, denn ich hatte schon gesagt, ich war zu Gast und die Folge kommt jetzt auch hier irgendwann im Zeitgleich noch raus bei den Kollegen von Antenne Traumstadt. Und da habe ich noch einmal über die reitenden Leichen, besser gesagt über die schwimmenden Leichen gesprochen und sind den Film durchgegangen. Und ich dachte mir so, Mensch, ich wollte doch schon immer eigentlich mal über The Lorelei's Grasp mal sprechen. Und dann dachte ich mir, den zücke ich jetzt mal und da sind wir, Udo.
Seit wann kennst du das Gerät hier? Also wann ist denn dir das zum ersten Mal da auf dem Bildschirm geschlittert?
In der Vorbereitung für die reitenden Leichen ist der Film ja häufiger aufgetaucht. Dann habe ich mal ein bisschen geschaut und hatte den immer auf meiner Suchliste. Gibt es den irgendwo? Und dann habe ich den, ich glaube, das war ein halbes Jahr, nachdem wir die Besprechung hatten, da habe ich mir den Film gekauft. Schön. Also es muss irgendwann vor 2 Jahren gewesen sein, habe ich mir den geholt. Und als ich den dann gesehen habe, war dann, ich hatte so ein breites Grinsen, dachte mir so, okay, das muss in die Sendung. Und da ist er also wieder, Amando de Osorio. Wenn ihr die Gespräche gehört habt, dann könnt ihr euch schon grob drauf verlassen, dass ihr genau das bekommt, was ihr denkt, was ihr kriegt, wenn ihr so einen Film mit so einem Titel seht. Man muss natürlich sagen, der deutsche Verleihtitel, der ist wirklich wahnsinnig, reißerisch, die Bestie im Mädchenpensionat, und die englische Übersetzung entspricht in etwa tatsächlich auch dem Spanischen, also The Lorelei's Grasp.
Du hast den aber auch in der Synchro geguckt, oder?
Ich habe ihn beim ersten Mal mit Untertiteln gesehen und jetzt gestern allerdings in der 2012er Synchro.
Oh, und die, also da muss ich direkt mal loben. Ich habe den natürlich in Synchro geguckt. Als ich dieses Cover gesehen habe, wusste ich direkt, das muss ich in der richtigen Version schauen. Nämlich in der Synchro-Fassung. Aber ist sehr erstaunt. Die haben echt diese Synchro super spät gemacht und im Stile der 70er. Ich glaube, in Österreich ist das entstanden. Und das ist ganz fantastisch. Das ist großes Synchro-Gold, würde ich jetzt mal sagen. Spät-Synchro-Gold.
Ja, ich wusste, also als ich jetzt noch ein bisschen recherchiert hatte, war ich überrascht, dass die Synchro von 2012 war. Ich hätte gedacht, dass die tatsächlich irgendwo in den 80er, 90er nachträglich auf jeden Fall gemacht worden ist. Aber das hat mich echt positiv überrascht.
Voll, voll. Also es geht doch. Es können noch anständige, trashige Synchros gemacht werden, wenn man denn nur will.
Udo, kennst du dich ein bisschen mit der Lorelei aus? Du bist jetzt nicht so weit weg located von der Lorelei, also direkt geografisch gesehen. Kennst du die Sage? Warst du schon mal an der Lorelei?
Da muss ich jetzt zweigleisig antworten. Ich fange mal auf der einen Seite an, die Sage, ja, klar, habe ich hier und da mal mitbekommen, aber ich bin kein großer Fan deutscher Sagen, muss ich sagen. Weil, also früher, ich habe Fantasy-Bücher verschlungen, wie bescheuert. Ich habe sie gelesen wie ein Wilder, bin da so mit der Holbeinschiene da reingeschlittert und habe mich dann durch alles gelesen, was irgendwie mit Schwert und Degen durch die Welt gereist ist oder Keulen und Äxten und etc. Aber so die richtigen Sagen, das hat mich nie gekriegt. Das war für mich immer so die staubige, etwas biedere und langweilige Variante dessen, was ich so gerne gelesen und abgefeiert habe. Und deshalb hat mich das nicht so gekriegt. So. Und auch in den Fantasy-Romanen, wenn das dann mal angelehnt war an diese Sagen, war mir das meistens schon irgendwie zu staubig. Deshalb, also da habe ich eher so gefährliches Halbwissen und habe eher versucht, diese Dinge so ein bisschen zu umschiffen und zu vermeiden. Aber, ja, ich bin hier am Rhein angesiedelt und tatsächlich lebe ich mein ganzes Leben lang schon irgendwie den Rhein entlang auf unterschiedlichen Stationen und war schon ziemlich häufig in der Nähe des Loreley-Felsens und auch gegenüber schon mehrfach irgendwie kurze Urlaube und Wochenenden verbracht und kenne daher den Felsen zumindest der Ansicht nach sehr gut. Ich war tatsächlich noch nicht drauf, sondern habe ihn eigentlich immer nur von gegenüberliegenden Ufern gesehen. Oder ja, so aus der Region vom Vorbeifahren oder von eben Zeit da verbringen. Also dementsprechend, ich kenne die Region, ich kenne den Felsen, ich mag da unten die ganze Ecke auch wahnsinnig gerne. Ich mag auch die ganzen schönen kleinen Käfer und war hier direkt äußerst positiv überrascht, genau dieses Feeling hier in diesem Film eingefangen zu bekommen. So, aber ich kann, was die Sage angeht, wenig beisteuern. Das ist einfach überhaupt nicht meine Domäne. Da weiß ich so ein paar Eckdaten und da kann Armando de Osorio mir egal welchen Schrott erzählen. Ich nehme das.
Bei der Lorelei-Sage weiß ich exakt nur das, wo es spielt, wer die Hauptfigur ist und dass die Lorelei mit mit ihrer Stimme Schiffer in den Tod getrieben haben soll, sozusagen laut dieser Sage. Und da gab es dann eben halt dann ein Fluch und dann springt sie sozusagen in den Rhein rein und seitdem geistert die dann eben halt da drum. Das sind so grob die Sachen, die ich halt wusste. Und wenn der Film jetzt aber mit irgendwelchen Rheingold-Geschichten und mit Wotan und mit da hat sich in meinem Kopf
Ja.
irgendwas verknotet, denke mir so, okay, ich kann das gerade nicht verifizieren. Und ich muss auch dazu sagen, ich lasse das jetzt auch bewusst offen. Das habe ich auch nicht nochmal weiter erforscht. Das wollte ich auch gar nicht. Denn ich finde, für den Film, der Film schafft es nicht auf jeden Fall, mir das gut rüberzubringen. Für mich klingt das alles komplett überzogen und komplett nach Bullshit. Aber trotzdem, der Film macht das einfach und ich nehme das da einfach hin. Und das muss dafür reichen. Sollte jemand also etwas kundiger sein mit der Loreley-Sage und was das mit dem Rheingold eventuell zu tun hat, oder ob das, wie wir das vermuten, totaler Quatsch ist, lasst uns einfach gerne wissen.
Ich glaube, Armando de Osorio hat sich einfach die Bruchstücke, die er selber mal irgendwo aufgeschnappt hat, einfach genommen und daraus irgendeine Suppe zusammengerührt. Ich glaube, das ist sehr weit weg von irgendwelchen Originaltexten und Ideen. Und der hat einfach so sein ganz eigenes Ding gemacht. Und genau das will ich ja auch. Also wenn ich Armando de Osorio in meinen DVD-Player einlege, dann will ich auch genau das, was seinem Hirn da so entsprungen ist. Und das habe ich hier bekommen. Also, ich verbuche das erstmal sehr positiv auf der Haben-Seite. Denn also spätestens, wenn dieser Professor da reinkommt und anfängt, seine Gülle da zu referieren, also, es könnte nicht bescheuerter sein. Und da geht bei mir der Spaß ganz weit nach oben. So, ich möchte dem Mann eigentlich direkt noch 10, 15 Minuten länger zu hören bei dem ganzen Blödsinn, den er da so von sich gibt.
Wir werden noch drauf zu sprechen kommen. Es ist aber wirklich ganz fantastisch, wenn er dann seinen Exposition-Dump gibt. Es ist ganz fantastisch. Und übrigens eins der von mir meistverwendeten Wörter im Podcast, fantastisch. Und meistens, wenn wir über so eine C-Gurke sprechen, kommt das sehr häufig. Also seht es mir nach. Ich finde das wirklich fantastisch, was da passiert, weil ja. Es ist teilweise so absurd.
Ja, aber man bekommt halt auch direkt erstens, was man erwartet, zweitens auch, was man verdient. Ich hatte diese DVD in der Hand und ich wusste ja wirklich über den Film gar nichts. So, du hast mir gesagt, ich soll das gucken. Ich habe das Ding bestellt und habe es geguckt. So, ne? Aber als ich diese Hülle gesehen habe, ganz kurz vorm Anmachen, dachte ich noch, okay, ich erwarte, wenn ich das sehe, Blut und Brüste. So, weil so sieht das hier aus. Und was bekomme ich direkt in der ersten Szene? Yes. Blut und Brüste. So, zack. Armando de Osorio bedient halt einfach direkt das, was ich erwarte. Und auch das rechne ich ihm sehr hoch an, weil also der macht seine Hausaufgaben.
Da muss ich aber einwirken gleich mal noch. Das ist auch das letzte Mal, dass wir dann in dem Film Brüste sehen. Denn diese, angeteaste Brust, die wir da sehen am Anfang, sind auch gleichzeitig die letzten Brüste, die wir sehen.
Nö. Zweimal später sieht man die noch ganz, ganz, ganz kurz. Auch wenn das ein bisschen zurechtgesäbelt ist. Ne? Aber also ganz kurz ganz kurz blitzt das durch.
Meinst du
jetzt ist die... In den Kill-Szenen, also beim Gekröse.
Ja, okay, aber ich meine jetzt tatsächlich auch so, wir haben ja viele
gekleidete
Frauen, die da rumlaufen, also das wollte ich nochmal sagen.
Nee, sonst nicht. Nur in den Gekröse-Szenen haut er das raus, ansonsten ist das hier nicht.
Ich glaube, das, was präsenter als Brust ist, ist wahrscheinlich Tony Kendalls Hintern, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
Und seine Brustbehaarung tatsächlich, die ist sehr präsent in diesem Film.
Ganz auf jeden Fall. Aha. Der Armando de Osorio, der hat im Jahr 1973 exakt 3 Filme gemacht. Dolores Grasp, Die Rückkehr der reitenden Leichen und Voodoo Inferno des Grauens.
Den muss ich dann wohl auch noch auf die Liste packen.
Genau, und ich muss wirklich sagen, also wenn man weiß, wie viel Budget der hatte, und wie der das gedreht haben muss. Also der muss ja wirklich nach der Rückkehr der reitenden Leichen der muss die ja back-to-back gleich gedreht haben. Weil sie ja teilweise haben wir Überschneidungen beim Cast zum Beispiel. Also hier haben wir ganz viele Wiederkehrer, die schon vorher in seinen Film mitgespielt haben. Aber ich würde dem Ganzen auch zuschreiben, der Film hat wirklich ein sehr überschaubares Budget gehabt. Man merkt es und sieht es, das musste auch vor allen Dingen schnell gehen und davon lebt der Film. Also wenn man das vorher schon weiß und das Cover lässt das auch vermuten, dann wird man da wahrscheinlich gar keine Probleme haben, sondern sehr viel Gold finden. Aber du hast gerade schon den Anfang, den hast du gerade schon angeteased, nämlich wir sehen Brüste und Blut und der Film fängt tatsächlich mit dem ersten Kill an und ich wollte dich fragen, Udo, wie findest du denn eigentlich den Auftakt für diesen Film?
Das hat mich direkt reingeholt. So, also wie gesagt, also ich kam mit einer Erwartung in den Film und war direkt sehr freudig, dass die erfüllt wird und dass ich also wirklich auch genau das bekomme, was diese Hülle mir verspricht, was bei ganz vielen Filmen, die ich hier so rumliegen habe, definitiv nicht der Fall ist. Mhm. Und bei dem hier ist das der Fall. Und ganz ehrlich, man merkt halt direkt die Klasse dieses Films und die ist nicht besonders hoch. Also auch die Effekte merkt man direkt am Anfang schon, die sind liebevoll gemacht, die sind handgemacht, die sind aber nicht unbedingt wahnsinnig gut gemacht. So, und das macht mir sehr viel Spaß, wenn ich das sehe, wenn ich dann direkt so Gummiquatsch da sehe und Blut aus der Konserve und alles auch relativ krude zurechtgeschnitten und aber mit einem schönen Soundtrack unterlegt und auch schönen Geräuschen unterlegt und also das kriegt man alles direkt am Anfang schon irgendwie vor die Füße geworfen. Und ich finde das super. Genau das will ich sehen, so manchmal. Gerade wenn ich zu so einer DVD greife, da macht direkt die erste Szene schon Spaß und ich wusste direkt auch, wie der Rest des Filmes höchstwahrscheinlich aussieht. Ich hatte eine sehr konkrete Vorstellung, die wurde an manchen Stellen, ich sag jetzt mal, übertroffen. Und also der Einstieg, der legt alle Grundsteine. Und ich mag das. Ich mag das, wenn ein Film direkt zack, bumm, rein wirft mich direkt ins Geschehen, gibt mir direkt alles an die Hand und macht direkt so ein, okay, ich kann in die Couch sinken, mein Gehirn ausschalten und einfach gucken. Mhm. Und einfach genießen. So. Ging es dir da auch so mit oder hattest du einen anderen Einstieg als ich?
Nein. Man weiß ja schnell, also der Film ist von einem Mann gemacht worden. Das ist wirklich eine komplette Männerfantasie, dieser gesamte Film. Und der Film bedient halt wirklich jedes Klischee, was man irgendwie in diesem Sektor irgendwie nur bedienen kann. Die bedient er eben halt auch alle. Ganz besonders in diesem, ich nenne es jetzt mal B- und C-Bereich. Das heißt, es muss schnell zur Sache gehen. Die Stimmung muss gesetzt werden. Das Thema muss gesetzt werden. Und jetzt rein an die Buletten. Das heißt also auch sehr zeitgeistig, finde ich. Und trotzdem super unterhaltsam. Also da muss ich wirklich sagen, da bringt der Film mich halt gleich rein. Was man natürlich auch sieht, der Film fühlt sich aber von erster Minute an halt auch sehr, sehr, wirklich sehr billig an. Also nach dem, was es halt ist, schnelle Kost. und das ist tatsächlich, und das wird auch so ein bisschen roter Faden halt für mich sein, ich finde die Ausleuchtung von dem Film grauenhaft. Der Film ist so furchtbar geleuchtet. Also dieses Frontlit, also wirklich auflichtig, sagt man dazu. Das heißt also, das Licht wird direkt neben der Kamera auf die Protagonisten geworfen. Das sieht halt einfach scheiße aus. Da kannst du mir sagen, was du willst, aber das wirft auch, also vor allen Dingen ist es auch noch hartes Licht, hier noch nicht mal weißes Licht, sondern wird halt einfach der riesengroße Strahler, da wird da drauf geklotzt und dann wirft das auch nur brutale Schatten. Das sieht halt nie gut aus. Also das fühlt sich immer schon mal zwei Etagen schlechter an. Das kann man schon sagen.
Ja.
Hat aber trotzdem dadurch eben halt auch wieder eben halt diesen bestimmten Charme.
Ja, so ist das ja auch hier mit den Kameraschwenks. Die sind teilweise wirken die völlig unmotiviert und auch wirklich nicht gut ausgeführt. Aber auch das hat wieder irgendwie seinen Charme. Ne? Und so kommen diese ganzen eher billigen Puzzleteile und Versatzstücke zusammen und machen dann aber zusammen irgendwie doch was Gutes.
Welche Kameraschwenks meinst du eigentlich, wenn ich fragen darf?
Naja, zum Beispiel in dieser Kneipe gibt's so, wo die Kamera einfach so ein bisschen durch die Menschen da so durchschwenkt oder irgendwie so an den Menschen da vorbeischwenkt. Und sowas gibt's mehrfach in dem Film, so einfach, dass die Kamera so zur Seite gleitet und man fragt sich manchmal auch warum und das führt auch ganz oft zu nichts. Also die Kamera leitet einen dann nicht auf irgendeinen Punkt, wo man dann unbedingt sein Augenmerk da hinlegen soll. Es ist ganz spannend gemacht, auch da merkt man wieder, es ist mit der heißen Nadel gestrickt und schnell runtergekurbelt und auch schnell zusammengeschnitten am Ende. Aber die Produktion wirkt tatsächlich dann ein bisschen so, als hätte Osorio einfach bei dem anderen Dreh alle in einen Bus geladen und auf ein schönes Wochenende eingeladen an den Rhein und hätte dann da aber die Kamera ausgepackt, um noch schnell mal einen Film zu drehen.
Hier kann ich gleich noch was ergänzen. Von der Crew war niemand, auch nur ansatzweise irgendwo in der Nähe des Rheins. Niemand war da, außer die Second Unit Crew oder dieser eine Kameramann, der im Spätherbst die gesamten Aufnahmen dort gemacht hat und alles irgendwie abgeschwenkt und abgefilmt hat, was dann im Verlauf des Films dann immer an Stelle X dann immer reingesäbelt wird und das gipfelt dann halt auch in einen fantastischsten Anschlussfehler überhaupt in Filmen, die ich in den letzten Jahrzehnten gesehen habe. Du siehst diesen nebelverhangenen Novemberrhein, den siehst du und dann wird umgeschnitten und du weißt, du bist irgendwo im Spanien, irgendwo an dem See, alles ist grün, es ist taghell, die Sonne brutzelt darunter, Umschnitt wieder draußen, alles ist grau, nebelverhangen, Umschnitt wieder da draußen, die sind in kurzen Klamotten. Und das funktioniert vorne und hinten nicht. Es funktioniert vorne und hinten nicht. Und der Film macht das einfach. Der zieht das durch. Eisekalt. Der kennt ja nichts. Ja.
Das ist denen völlig egal. Das machen die so.
Genau. Und deswegen sind das so eine, dachte ich jetzt, du meintest vielleicht auch mit dieser Second Unit Kameramaterial da vom Rhein und
gerade. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da gibt's da ist so ein Kameraschwenk, wo auch einfach so ein Schiff irgendwie angezeigt wird, verfolgt wird. Und das ist so ein miserabler Bildausschnitt auch von diesem Schiff, wo man die ganze Zeit nur denkt, was macht der Kameramann da? Und warum? Und auch die Szene, das führt einfach zu genau nichts. Das sollte einfach so ein bisschen Rhein-Flair einfangen, aber wie so oft diese Rhein-Szenen da reingesäbelt sind, die führen alle zu nichts. Und die kommen manchmal auch an Stellen, wo einfach der gesamte Spannungsbogen komplett zerhackstückelt wird. Sieht man plötzlich da den Aufmerksamkeit aufgeknüpften Toni mit seinem Brusthaar und seinem Handtuch da den Rhein entlang schlendern, im Dunst und in der Kälte. Und man weiß einfach nicht wofür so. Aber es ist da und irgendwie ist es wunderbar. Irgendwie mag ich diese Szenen total gerne, auch wenn die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und nichts tun. So. Aber irgendwie tun sie doch was für den Film.
Was für den Film auf jeden Fall was tut, ist nämlich die nach der Anfangsszene gleich die Szene danach im Wirtshaus, im deutschen Wirtshaus. Zieht Armando Sorio wirklich alle Register des Stagings. Dort sitzt ein älterer Herr, der alle Leute zu sich an den Tisch ranzitiert, obwohl sie direkt um ihn rumsitzen und hören könnten, was er sagt, denn er hat sie ja gerade an den Tisch gerufen, um ihnen dann halt die Geschichte zu erzählen, dass da eben halt ein Mädchen gemeuchelt wurde. Und dann wird bei der Gelegenheit auch gleich noch unser blinder Musiker noch mit eingefügt, eingeführt, der uns dann auch noch ein bisschen was zur Exposition mit beigibt. Und hier wird auf jeden Fall gedroppt. Da muss ja was dagegen getan werden, da muss ja was gemacht werden.
Und der blinde Musiker ist wieder so eine ganz typische Figur für Armando de Osorio. Da musste ich direkt wieder an seine reitenden Leichen denken, wo er ja auch immer wieder so die ein oder andere Figur reingeworfen hat, wo ich hier definitiv direkt irgendwie, der hat mich sofort da kurz gedanklich rübergebracht. Spannend.
Definitiv. Ja, aber das Staging, das funktioniert vorne und hinten nicht. Das ist so aufgesetzt und das ist so blöd. Es macht doch gar keinen Sinn. Aber da weißt du dann eben halt, okay, es ist wirklich diese Form von Film. Und spätestens dann war ich halt auch so weit zufrieden. Also da wird es nur mehr von so einem Quatsch halt kommen. Und ich bin da halt einfach drin. Und hier wird die Exposition vorangetrieben. Dafür ist die Szene da. Also das ist alles funktional. Aber das ist halt auch kurzweilig. Das geht auch nicht zu lange. Also wirklich, die Dialoge sind wirklich da, um eben halt ihre Aufgabe zu erfüllen. Und dann geht es eben halt weiter zum nächsten Plotpoint. Das finde ich tatsächlich gut. Vor allem, wenn man sich die Laufzeit vom Film anschaut, die halt ja wirklich überschaubar ist.
Ja, die ist sehr knackig. Und hier wird auch direkt die Tonalität gesetzt, was so ein bisschen den Umgang mit Männern und mit Frauen angeht. Da kommt dieses Zitat, warte, wie war das? Sehen Sie, wir sind doch ganz abgelegen und wir sind auch nur Mädchen. Wir sind einer solchen Situation bestimmt nicht gewachsen. So mit solchen Zitaten wird da irgendwie um sich geschleudert. Ne? Das ist, der Film macht sehr klar, was er ist. Auch in dieser Wirtshausszene.
Ja, das meine ich eben halt. Also der ist wahnsinnig zeitgeistig. Beziehungsweise, es ist halt eine Männerfantasie. Das muss man wirklich sagen. Also wer da draußen keinen Bock drauf hat, kann ich absolut verstehen. Allerdings, der Film, der hat irgendwo das Herz noch, Achtung, am rechten Fleck. Ich glaube, der Tony Kendall ist wirklich der Einzige, der hier wirklich mehr sexualisiert wird, also wo man also auch weiß, okay, wir haben hier ein italienisches Model, der sich jetzt als Schauspieler verdingt und den müssen wir halt auch inszenieren. Das meinte ich eben halt auch damit, also sein Hintern ist häufiger zu sehen als irgendwas anderes. Ja. Was mich aber zum nächsten bringt, ich habe es mir auch so aufgeschrieben, du hast auch gerade gesagt, Frauen brauchen natürlich unbedingt männliche Unterstützung und die Frage Bechdel-Test, was ist das? Also jede Frau, die in diesem Film vorkommt, muss ständig und permanent über Männer reden und ist im direkten Konkurrenzkampf mit anderen Frauen, wenn es um Männer geht. Und das sehen wir da halt auch in diesem Pseudo-Pensionat, was keins ist, denn es hat eine Soft-Porno-Atmosphäre, wenn die da an diesem Pool sind. Und das ist halt einfach überhaupt nicht am Rhein. Das sieht halt wirklich aus wie in Spanien auf irgendeiner Hacienda oder irgend sowas, aber definitiv
ja,
nicht.
Total.
Also, das funktioniert, wenn er dann an den Rhein runtergeht. Da musste ich aber wirklich sehr laut auflachen. Du siehst halt einfach diese nordspanische Landschaft, siehst du, die wirklich fantastisch ist, wo da halt ein Fluss durchgeht und denkst einfach so, Mann, das ist nicht der fucking Rhein, das gibt's gar nicht. Das ist so unglaublich. Dieser Film funktioniert nur im Ausland, wenn du das nicht kennst. Aber als Deutscher hast du echtes Nachsehen, weil das ist super unfreiwillig komisch.
Ja, irgendwie funktioniert es dann aber schon. Ich mag ja genau das. Das ist dann wieder so trashig auf die 12. Finde ich gut. Finde ich gut gedacht und gemacht, weil es einfach Quatsch ist, aber auch Quatsch sein will. So. Der Film nimmt sich nicht ernst und das zeigt er auch direkt. Also sonst gäbe es auch solche Figuren wie diesen Professor, gibt es dann einfach gar nicht, wenn der Film sich irgendwie auch nur ansatzweise ernst nehmen würde. Tut er nicht. Ganz im Gegenteil. Der wirft einfach immer mehr Quatsch rein und versucht damit zu unterhalten auf die kurze Laufzeit und schafft das damit auch ziemlich ordentlich so. Weil echte Durchhänger hat er höchstens mal irgendwie kurz vor Schluss. So, wenn überhaupt. Mhm. Aber eigentlich, also dass der mal so richtig auf die Bremse tritt und mal so richtig zum Gähnen bringt, kann ich nicht behaupten.
Mhm. Wir haben es ja in dem Film ja auch mit einem Creature zu tun, also wirklich so ein Monster, was ja hier auftaucht, die Bestie aus dem Titel. Und die meuchelt ja dann die Frauen. Sehr blutrünstig, wie ich finde. Also die Kills sind alle wirklich sehr, sehr hart. Also ich musste ein paar Mal bei uns zur Tür schauen. Nicht, dass unser Sohn reinschneit, weil er vielleicht doch noch was zu trinken haben will. Das hätte er vielleicht nicht sehen sollen. Ansonsten hätte er bei jeder gefühlten Szene da wirklich reinkommen können. Aber bei denen nicht. Die fand ich wirklich sehr, sehr, sehr derbe. Und da würde ich gleich mal einsetzen bei dem zweiten Kill dann. Wie findest du denn allgemein die Kills und dieses grafische Darstellung?
Die macht mir schon Spaß, das zu gucken, aber wie eingangs erwähnt, richtig gut gemacht sind die nicht. Also ich erkenne das Gummi sofort und es gibt so ein, zwei Kills, die sind ein bisschen besser gemacht, es gibt ein, zwei Kills, die sind ein bisschen schlechter gemacht, aber die sind auf jeden Fall alle sehr unterhaltsam gemacht. Die haben eine gewisse Wirkung und die kommen auch hart rüber. Und trotzdem schwingt da immer das Billige einfach ein bisschen mit. So kam mir das vor. Ja. Und auch da, also man merkt, die Kamera ist wahnsinnig nah dran gegangen bei diesen Kills, was dann wahrscheinlich an den Mitteln lag, so wie viel kann man da zeigen und so weiter. Und das wirkt einfach so ein bisschen billig. Auf der anderen Seite, ich mag sehr, dass diese Kreatur weitestgehend gar nicht so großartig präsent gezeigt wird, sondern doch viel im Schatten agieren darf, viel in irgendwelchen Gebüschen agieren darf, viel in irgendwie unerkannten Dingen agieren darf. Finde ich clever gemacht, weil ich glaube, das wäre absolut komplett in die völlige Lächerlichkeit irgendwie abgeglitten, hätte man das Monster jetzt auch noch total präsent in vollem Licht und immer so maximal präsentiert. Und das macht der Film nicht, sondern da springt das Viech durch Scheiben durch und dann wird ganz hektisch geschnitten und direkt diese Großaufnahmen von rausgerissenen Herzen aus irgendwelchen Brustregionen. Also das ist schon gut gemacht dafür, dass kein Geld da war. Ja.
Mhm. Ja, das sehe ich halt auch, das sehe ich halt genauso. Und vor allen Dingen auch das mit dem Monster. Wenn man zu genau hinschaut, das Monster ist halt, das ist wirklich so ein absoluter Quatsch. Also das sieht halt wirklich doof aus. Deswegen bin ich sehr froh, dass es immer im Dunkeln irgendwie ist, dass man wirklich versucht hat, das halt doch schnell zu schneiden in irgendeiner Art und Weise. Auch da muss ich sagen, also die Szenenauflösung ist auch hier wirklich sehr schnell gerusht, sehr dürftig. Und das Creature-Design, also ich finde, mit den Leichen hat er, glaube ich, das beste Creature-Design ever geschaffen. In seiner Schaffensphase, aber mit dem, ich weiß nicht. Und vor allen Dingen, wir kriegen ja dann irgendwann suggeriert, dass das Ganze irgendwie eine Art Chamäleon ähnlich sein soll. Udo, ist es ein Chamäleon oder was ist das für ein Vieh?
Ich habe das ja so verstanden, dass das so eine Art wie sagt man, Rückführung sein soll auf die Ursprünge des Menschen, so die Ungeheuerlichkeiten, die dann vor dem Menschsein irgendwie da gewesen sein sollen könnten. Aber auf mich wirkt das nicht wie ein Chamäleon oder so. Also es hat was Reptilartiges in irgendeiner Art und Weise. Ja, es wirkt halt echt wie aus so einer Star Trek-Episode rausgezerrt. Keine Ahnung. Also ich glaube, die haben da einfach genommen, was sie hatten. Am Ende. Die haben dieses Kostüm in irgendeinem Fundus gefunden, noch ein bisschen umgearbeitet und dann war es halt einfach die Bestie. Und die funktioniert ja auch ganz gut. Aber Sinn ergibt das nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, das hat jetzt mit der ursprünglichen Sage, hat das einen feuchten Furz zu tun. Das ist Quatsch. So.
Also Das ist auf jeden Fall Quatsch. Also ich hoffe auch sehr, dass es Quatsch ist, weil war das? Jeden siebten Vollmond kommt sie, um sich sieben Herzen zu holen. Richtig?
Ja, nee, ist klar. Ja, irgendwie so.
Genau, aber auch nur bei Vollmond. Das heißt also, die Lorelei, die dann tagsüber so ganz normal rumwandeln kann, wie sie dann möchte mit ihrem Diener-Sklaven, schieß mich tot, die wird dann eben halt zu dieser Bestie und meuselt dann eben halt die Menschen.
So, warum hat die weiß, warum hat die ein weiß angepinseltes Gesicht und rennt im Negligé am, in Anführungsstrichen, Rhein rum, fragte ich mich mehrfach.
Ja, also ich habe das wirklich nicht verstanden. Udo, ich hätte dir jetzt genau die gleiche Frage gestellt und ich kann dir das nicht sagen. Und ich finde ja, das Make-up ist ja halt einfach mal hundsmiserabel. Also man
furchtbar
halt
ist das. Das ist furchtbar.
Und die Übergänge hauen auch nicht hin, weil am Hals wird es dann schon wieder dunkler. Also das ist so ein Unsinn.
Ist aber das nur das Gesicht? Sagen, komisch.
Und ich sag dir so, wie es ist zum Großteil der Ausleuchtung geschuldet. Das muss man sagen. Das ist halt 0,0,0 schmeichelhaft. Auch schon gar nicht, wenn du so einen hellen Hautton hast oder auf hell geschminkt werden sollst. Das funktioniert überhaupt gar nicht.
Ja, aber ich weiß auch gar nicht, warum die das überhaupt gemacht haben. Die hätten das Gesicht einfach lassen sollen, wie es ist. Dann hätte das eine weit sinnvollere Wirkung gehabt. Dann wäre da halt diese halbnackte Negligé-Dame da rumgehopst und alle hätten gewusst, was da Sache ist und gut ist. Aber ich fragte mich die ganze Zeit, was soll das Gesicht so? Und ich glaube nicht, dass der Film wollte, dass ich mich das die ganze Zeit frage.
Ja, muss auch sagen, Helga Linne, die hatte ja schon gespielt bei Die Nacht der reitenden Leichen, hat das ja schon mitgespielt. Mhm. Und wenn man sich mal ein bisschen mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt hat, die ich tatsächlich sehr spannend finde, die ist nämlich als Kind alleine, hat es geschafft, vom Nazi-Regime nach Portugal zu fliehen und hat dann dort als Tänzerin und als Zirkusartistin sozusagen sich hochgearbeitet, bis sie dann halt auch beim Film gelandet ist. Und hat in wirklich sehr, sehr, sehr vielen Filmen mitgespielt. Also da ist dann auch sowas wie der Horror-Express mit drinne und Labyrinth der Leidenschaften, Mörder mit dem Seidenschal und so eine Sachen halt, aber eben halt auch dieser Lorelei's Grasp halt ist mit drin. Hat auch in Sandalenfilm hat sie auch mitgespielt. Also die hatte tatsächlich eine Karriere. Ich finde, eigentlich hat die mehr Potenzial, aber der Osorio, der weiß mit ihr gar nichts anzufangen. Das ist echt ein bisschen schade, weil die hat ja eine Ausstrahlung. Das merkt man eben halt auch an ihrer Körperhaltung oder an ihren Blicken zum Beispiel. Das macht sie sehr gut, aber sie weiß manchmal gar nicht, was sie eigentlich machen soll. Und ich finde dafür, dass sie es eigentlich nicht weiß, was sie machen soll, es ist noch gerade so okay, was sie halt macht, weil man merkt, sie hat eigentlich eine Präsenz. Im ersten Leichenfilm zum Beispiel, finde ich zum Beispiel, da hat das nicht funktioniert. Also hat gar nichts funktioniert mit ihr. Das war echt ein bisschen blöd. Hier ist es schon ein bisschen besser, weil ich schon wusste, okay, hier muss ich mich selber irgendwie finden, weil der Typ mir wahrscheinlich gar nicht sagen kann, weil er wahrscheinlich... Der musste sich halt wahrscheinlich um die Effekte und alle anderen Sachen irgendwie kümmern. Und mit so einer kleinen Grube, die du da halt bist, maximal 8 Leute da am Set, da kannst du halt nicht so viel machen. Und da muss wahrscheinlich schon der erste Schuss muss dann sitzen.
Naja, und man sieht sehr offensichtlich, die einzige Idee, die der Mann mit ihr hatte, war, ich hole mir hier eine schöne Frau ran und steck die in ein sehr knappes Outfit und lass sie durch das Bild hopsen. Und das muss irgendwie funktionieren und wirken. Also viel mehr steckt da halt einfach da nicht dahinter. Und das wenige, was ihr da an die Hand gegeben wird, füllt sie wirklich mit sehr viel Engagement aus und macht das tatsächlich erstaunlich gut dafür, dass sie einfach immer nur durchs Bild hopsen darf. So. Also ja, also, da kann sie nichts für. Da hätte der Drehbuchschreiber ruhig nochmal ein paar Minuten investieren dürfen.
Also das auf jeden Fall. Aber ich finde sie dann eben an der Stelle eben halt auch fehlbesetzt. Also wenn sie nicht Schauspieler macht, sondern nur in Anführungszeichen für den Film als Model hier funktionieren soll, dann hätte er sich auch jemand anderen dann halt nehmen können. Also Also ich sehe hier wirklich ganz klar, also hier wirklich grob Hauptschuld wirklich bei Osorio, muss ich leider sagen.
Ja, ganz klar.
Was mich aber gleich bringt eigentlich zu eigentlich fast mit der besten Szene im Film, nämlich unser blinder Musiker, der ist nämlich unser drittes Opfer im Film und muss auch sterben. Und die Szene ist am besten geleuchtet, am stimmungsvollsten überhaupt gemacht und aufgebaut. Ich mag auch den Raum, in dem der lebt und insgesamt mit dem Sounddesign und der Musik. Fantastische Szene. Udo, wie fandest du denn den dritten Kill?
Fand ich gut. Ist mir jetzt gar nicht so als beste Szene direkt aufgefallen oder irgendwie in Erinnerung geblieben. Aber ich fand das ziemlich gut gemacht. Ich glaube, der Kill war auch tatsächlich etwas besser als manch anderer in dem Film. Also sah nicht ganz so billig aus. Allerdings ist halt der Typ, finde ich, ein bisschen cheesy. So, ich fand den in der Gaststätte schon cheesy. Und ich finde den hier auch in seiner Sterbeszene. Naja, was jetzt vielleicht auch Teil die Synchro ist, natürlich. Ne? Also seine Synchro ist definitiv maximal cheesy. So, kommt auch da wieder ein bisschen billig rüber, auch was sein Schauspiel so angeht. So, mit dem nimmt man in keiner Sekunde irgendwie Angst ab oder so. Das ist sehr aufgesetzter Käse. Macht aber Spaß, tatsächlich. Aber ob ich das jetzt als die beste Szene, also da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, tatsächlich. Vielleicht komme ich da später nochmal drauf zurück. Was macht's jetzt neben der Ausleuchtung? Was macht's für dich zur besten Szene? Macht's für dich auch die Stimmung?
Ja, also die Stimmung, die ist halt sehr stimmungsvoll. Also dieser Aufbau, wie der Typ da in diesem Kämmerlein sitzt, du hörst diese Geräusche und dann nähert sich was und er kann ja nicht sehen. Er kann ja nur hören. Und da kommen eben halt so eine kratzenden Geräusche kommen dann und dieses Röcheln. Und er versucht dann halt irgendwie darauf hinzuweisen, hey, ich kann halt nicht sehen. Also da wird versucht, zumindest ein bisschen Spannung aufzubauen. Natürlich funktioniert das nicht, aber ich rechne dem Film das an, dass es zumindest da versucht. Und durch die Ausleuchtung, die Szene selber, das Setting, wie es eingerichtet ist, finde ich das tatsächlich ziemlich cool. Und der Kill ist halt wirklich sehr hart, muss ich auch sagen.
Du bringst mich da aber auch noch auf was, und das ist mir beim ersten Kill schon aufgefallen. Ich finde die Geräusche von dem Viech, finde ich ganz fantastisch. Weil die machen echt Eindruck, und die würde ich auch tatsächlich als echten Grusel durchgehen lassen. Weil also die würden auch in so einem, keine Ahnung, so einem Hörspiel irgendwie was, da würde das sehr, sehr gut funktionieren. So John Sinclair oder sowas denke ich dran, ne? Also so diese Gruselreihen und sowas. Also diese Geräusche, die werden da sehr, sehr gut untergebracht. Und die machen hier eine ganze, ganze Menge mit diesen Szenen, wo die Bestie auftaucht. Doch, schön. Also da wurde sich Mühe gegeben hier beim Sounddesign. Genauso wie bei der Auswahl der Musik. Das muss ich nochmal betonen, weil also die zieht mich ganz massiv durch diesen Film. Ja. Die Musik ist so geil zeitgeistig, die ist so groovy, die ist so funky, die ist teilweise einfach richtig, richtig großartig. Cool, ja. Macht Spaß, und, macht total Spaß, diesen Film zu hören.
Ist so gut, dass sie in die schwimmenden Leichen gleich nochmal recycelt wurde, zum Großteil. Ja.
Da hatte ich sie ja tatsächlich auch schon mal gelobt.
Genau. Warum sollte man, wenn das funktioniert, das nicht immer nutzen? Also von daher, ne?
Absolut, absolut, genau. Ganz ehrlich. Auch wenn ich jetzt den Film 3 dann irgendwie mal gucken sollte, den er da in diesem Jahr noch fabriziert hat und die Musik da wieder vorkommt, werde ich das genauso erneut abfeiern. Denn was einmal gut ist, das bleibt doch gut. So.
Es gibt übrigens einen sehr schönen Szenenwechsel hier in diesem Film, den ich noch kurz noch highlighten will, bevor ich dann zu meinem persönlichen Highlight komme, nämlich der Szenenwechsel von diesem Mord an unserem Blinden geht direkt über in eine am helllichten Tag spielende Szene, die sofort mit schöner beschwingter 70s Music anfängt und wirklich blutrünstiger Kill, super moody, und dann hast du Tachel und dann kommt diese 70s Musik und ich denke mir so, what the heck, also was für ein schöner Kontrast. Das hat mich richtig gut abgeholt, da musste ich wirklich echt schmunzeln und dachte mir so, da würde sich wahrscheinlich auch eins gefeixt haben, der Amando.
Ja, die blödeste Szene im Film ist aber, die fällt mir gerade ein, wo du es erzählst, wie hier der Toni durch den Wald schlawenzelt, ich glaube auch wieder mit seinem Handtuch, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, und sich da, ich glaube der Professor ist es da in diesem Busch, so wahnsinnig gekonnt verbirgt. Das ist so kacke geschauspielert von allen Beteiligten. Ich hatte einen riesen Spaß daran. Auch dieser Aufbau, wie er sich da so unauffällig ranpirscht an diesem Busch und dann diesen Kerl da rauszerrt. Das ist so prima bescheuert. Großartig. Ehrlich, eine Spitzenszene ist das.
Vielen Dank auch für die Überleitung, denn jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich wirklich sagen muss, da ist wirklich das absolute Comedy-Gold drin. Denn unser Professor sorgt für mich für die meisten Lacher, für das meiste Grinsen. Und hier ist so viel entweder unfreiwillige Komik oder bewusst provozierte Komik. Ich kann dir es nicht sagen, aber der Typ ist pures Gold. Wirklich, ist
er. Ja.
Und ich habe ein Zitat rausgeschrieben. Ich habe dreimal, viermal zurückgespult, damit es jetzt hier wiedergeben kann, um die Absurdität von dem, was der Typ eigentlich macht und sagt, einfach mal wiederzuspiegeln. Achtung, ich verlese. Eine Kuriosität der Transmutation ist, dass die Dekomprimierung der Zellen einsetzt, während sie sterben, um anschließend mumifiziert zu werden. Dieser Satz ergibt keinen Sinn. Er sagt es aber so, zumindest in der deutschen Synchro. Ich weiß nicht, welches Transkript vorlag, also was wirklich, was angeliefert worden ist oder ob die gute Übersetzer hatten. Aber egal wie, du hast es in Deutsch so rübergebracht. Es macht keinen Sinn, dieser Satz macht keinen Sinn. Auch in den Bildern, die wir sehen, ich verstehe, was der Film sagen will, aber der Satz macht trotzdem keinen Sinn. Und das ist für mich komplett runtergebrochen, alles, was mit diesem Professor ist. Der ist einfach nur da reingeschrieben worden, um noch ein bisschen das Mysterium noch ein bisschen auszubreiten. Und dann wird das aufgebaut.
Und der hat die Funktion, dass der ja auch das Gegenmittel gegen das Ungetüm quasi liefert. Weil irgendwo muss ja auch eine Waffe herkommen. So. Und er ist quasi der Waffenlieferant. Das ist schon seine Funktion hier.
Ja, aber was ich geil finde, um das erstmal rauszufinden, braucht es einen Mondlichtsimulator. Ich wiederhole hier an der Stelle einen Mondlichtsimulator. Also das ist so fantastisch. Das heißt also, wenn du sozusagen eine Leichenhand hast, da musst du mit dem Mondlichtsimulator da draufhalten und dann verwandelt die sich eben halt in diese Bestienhand. Aber was hilft dagegen? Ganz klar, da braucht es einen Dolch und nicht nur irgendeinen Dolch, sondern einen radioaktiven Dolch.
Selbstverständlich, ist ja ganz klar, das weiß man. Das war damals in der Sage bestimmt genauso.
Radioaktiver Dolch, also ich weiß nicht, ja.
Doch.
1973 gab es eventuell schon Witzen darüber, was mit radioaktiven verstrahlten Gegenständen eigentlich passiert und was man mit denen am besten nicht machen sollte und wo man sich befinden sollte, sollte einer irgendwo sein. Ich war wirklich einfach nur noch geflasht halt. Was passiert hier? Der Typ hat in seinem, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Labor, da ist super viel geiler Fisch drin, der einfach nur da ist, um wirklich geil und fancy auszusehen. Dann hat er da aber überall Tiere, Udo. Der hat da Tiere da drin.
Und eine Hand. Also ein Arm und eine Hand, ja.
Genau, ja. Und erklärt das. Also, Udo, sag mir mal was, wie findest du denn unseren Professor? Findest du den genauso gut wie ich?
Ich bin großer Fan. Ich bin wirklich großer Fan. Also ohne den wäre der Film weit mehr Richtung langweilig. Und der lockert das Ganze auf, der gibt uns eine Erklärung, die keinen Sinn gibt, der gibt uns ein Gegenmittel, eine Waffe, der gibt da ganz, ganz viel rein und den hat es ja auch einfach sehr gebraucht. So, das ist der Comic Relief auf der einen Seite und einfach ein großer Spaß auch auf dieser Seite und auf der anderen Seite hat er ja dann doch irgendwie genug Funktionen, um irgendwie seine Existenz zu rechtfertigen.
Ja. Also, wer auf die Idee kommt, diese Figur in diesen Film reinzuschreiben, ich wirklich, ohne Mist, ich liebe wirklich alles daran. Das ist so, also es ist wirklich bekloppt. Also das ist, musst du erstmal drauf kommen.
Erinnerst du dich an den, ja natürlich erinnerst du dich, ich meine der schwimmende Leichenfilm war das, da kommt doch auch so ein bescheuerter Professor vor, oder?
Ja, aber der gibt uns eben halt auch immer so ein paar Exposition-Dumps oder erzählt uns irgendwas von irgendeinem Mysterium, aber der Typ erzählt ja nicht nur was vom Mysterium, sondern der ist halt ein wirklich echter Freak und wir sehen sein Laboratorium, seine Wirkungsstätte, die fand ich übrigens auch sehr merkwürdig. In so einer Villa ist und dann ist das irgendwie bloß so ein Zimmer. Also die Räume passen irgendwie nicht ganz zueinander, aber darüber müssen wir, glaube ich, jetzt nicht reden. Und eigentlich in einer Szene wirkt der Raum sehr klein und im nächsten wahnsinnig groß. Nämlich unsere liebe Lorelei hat nämlich auch einen Handlanger und ich finde das gar nicht cool, dass es irgendjemand gibt, der jetzt sozusagen im Geheimnis auf der Spur ist und unser Professor wurde dann zu Tode ausgepeitscht. Und da sieht der Raum fantastisch groß. Ja, und den kennen wir ja auch. Das ist ja eine Leiche gewesen, beziehungsweise bei dem zweiten Teil war das ja am Anfang der eine Templer.
Der Leiche, der Handlanger ist auf jeden Fall kein Mann, der auch nur eine halbe Stunde Peitschentraining genossen hat. Ganz Nein. bestimmt nicht. Der hält in dieser Szene, und da bin ich mir sehr sicher, zum allerersten Mal diese Peitsche in seinem Leben in der Hand. Und das war ein First Take, der gedreht wurde und genommen wurde.
Obwohl ich dazu sagen muss, ich glaube, er hat eine echte Peitsche in der Hand und ich glaube, er hat, also wenn ich mir seine Arme anschaue und seine Körperstatur sehe, selbst wenn er die zum ersten Mal in der Hand hat, weiß der ganz genau, was der da grob machen muss. Der kennt sich sozusagen mit physikalischen Reaktionen aus, am Seil hochziehen oder sonst irgendwas. Aber wenn du an einem Set stehst, kannst du mit so einer Peitsche nicht einfach mal drauf losknallen, weil du machst was kaputt. Das heißt also, der arme Mann muss jetzt so tun, als würde er die Peitsche richtig schwingen, darf er aber nicht. Und daraus entsteht für mich eigentlich der meiste Spaß, der Humor draus, dass er es nicht kann, weil du an einem Set bist und wir müssen die Szene eventuell wiederholen. Und dann ist aber vielleicht irgendwas von dem hier kaputt, was in dem Raum ist. Und da entsteht für mich sehr, sehr, sehr viel unfreiwilliger Humor.
Voll, das Gepeitsche, das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Und was noch viel weniger funktioniert, ist dann das miese Schauspiel des Professors, der dann auch noch ganz aus Versehen diese Säurepulle da umschmeißt, was so dermaßen offensichtlich absichtlich ist. Also das ist wirklich, das ist so schlecht, dass es wieder gut ist. Schön. Richtig schön. Und der Effekt mit dem Gesicht ist dann auch tatsächlich wieder ganz gelungen eigentlich. Der gefällt mir ganz gut, was auch wieder ein bisschen am Sounddesign liegt, weil dieses Gebrutzel ganz schön untermalt ist. Das macht da eine Menge aus. Das ist da ein ordentliches Fund mit rein. Schön.
Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ich glaube, meine Lieblingsszene ist aber, um da mal ganz kurz reinzuwerfen, trotzdem die Badewannenszene. Ich weiß nicht warum, aber die hat irgendwie so einen prima dämlichen... Da habe ich das einzige Mal ganz kurz das Gefühl, wirklich auch in so einem Film zu sein, der in irgendeiner Art und Weise in so einem Internat spielt. Ne? So ein bisschen, so ein Hauch Coming of Age, so ein Hauch Softporno. Das ist da alles irgendwie mit drin und irgendwie mag ich das ganz gerne, weil das, also wirklich, es ist total bescheuert. Es ist auch ganz miserabel geschnitten, allein wenn diese Lehrerin da plötzlich das Licht ausschaltet und man denkt, hä, macht jetzt gerade bei der Badewanne das Licht aus? Und dann ist aber plötzlich wieder dieser Raum mit der Badewanne und der ist hell wie eh und je und ich frage mich, hä, in welchem Raum hat sie denn jetzt das verdammte Licht ausgeschaltet? So, das ergibt alles auch wieder überhaupt gar keinen Sinn, macht aber Spaß. So, also zumindest mir.
Das fühle ich voll. Ich finde die Szene tatsächlich auch sehr gelungen, finde ich sehr gut, weil die hat auch einen schönen Spannungsaufbau. Das ist cool, weil da versteckt sich jemand hinter der Tür und da haben wir sozusagen dieses klassische Hitchcock-Prinzip, ne? Wir verstecken die Bombe unter dem Tisch und hier ist es eben halt die Frau hinter der Tür. Und wir wissen das und jetzt entsteht die Spannung automatisch daraus, na, wird es entdeckt oder eben halt nicht. Und das finde ich ganz cool. Was nicht so gut funktioniert, ist dieser versuchte Mordanschlag auf die beiden. Der funktioniert nicht so.
Ja, der ist schrottig, ja.
Ja, der ist wirklich sehr schwach, aber was...
Und
was,
auch
was,
der was, Einsatz des Jägers ist auch schwach, also auch wie er da reingestürmt kommt und so, das ist alles ganz schöner Humbug so.
Hier, Frage, vielleicht auch Hot Take hier in dieser Sendung. Tony Kendall ist meistens, wenn er vor dem Mädchenpensionat ist, irgendwie ringsrum und ist eigentlich gefühlt immer vor der gleichen Hecke. Und ich möchte dich fragen, haben die mit Tony Kendall in 2-3 Stunden alle Heckenszenen, die jemals in diesem Film vorkommen, abgedreht und jedes Mal immer bloß einfach nur das Hemd gewechselt und die Hose schnell gewechselt und das einfach abgedreht, weil... Da passiert nicht wirklich viel, außer dass der immer diesen blöden Hecken da vor diesem Haushalt rumläuft und hat sein blödes Gewehr dabei.
Ja, und er macht mit dem Gewehr auch immer wieder diese ganz selten bescheuerte Bewegung, dieses leicht hochwerfen und wieder auffangen, was wohl cool aussehen sollte, was aber einfach nur richtig bescheuert aussieht. Da muss er da den ganzen Mädchen zuzwinkern und so. Ich bin mir ganz sicher, das haben die wirklich innerhalb von kürzester Zeit, haben die das da runtergekurbelt, immer vor der gleichen Hecke, immer im gleichen Licht. Und es ist auch da wieder, es ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Ich mag das sehr. Ich mag das auch sehr, wie er trotzdem versucht, das irgendwie halbwegs ernst zu spielen. Und das ist einfach nur Schrott.
Was ich ganz gerne noch hervorheben will, wir haben hier ja auch eine Hauptdarstellerin, die spielt die Figur der Elke Ackermann. Ich finde ja den Namen ja erstmal schon mal richtig geil.
Gespielt sowieso von mit Namen ist ziemlich gut hier. Ich finde ja auch Sigurd, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Entschuldigung, erzähl weiter.
Ja, Elke Ackermann wird gespielt von Silvia Tortosa. Ich finde, sie macht das irgendwie ganz, ganz, ganz gut. Es gibt in dem Film eine Kussszene. Und die Kussszene an sich selber ist jetzt nicht so das Beste. Aber die Musik von Anton Gassier-Brill, die ist ganz fantastisch. Die hat mich komplett abgeholt. Und die Szene ist ja wichtig für den Schlussakt des Films. Und ich dachte mir so, das war eigentlich ziemlich cool. Und ich bin mir fast sicher, dass der Anton Gassier-Brill das Drehbuch gelesen hat, wusste, okay, Schlüsselszene, hier brauchen wir das Thema. Und deswegen meine ich Hot Take, ich glaube nicht, dass Armando de Osorio zu ihm gegangen ist. Also, ja, das ist eine Schlüsselszene, schreib mir bitte ein krasses Thema, sondern das hat er selber gemacht. Das bin ich mir absolut sicher.
Ja,
ist das ein Hot-Take oder sagst du, das klingt plausibel?
Das klingt total plausibel, das würde ich direkt unterschreiben. So. Ja. Glaube ich auch.
Ja. Ja, aber du hast es schon gesagt, die Namen Sigurd, vor allem wenn der schon in den Film eingeführt wird, wie der da ankommt, die Mädchen ihn da anhimmeln und mit diesem bescheuerten Gewehr und der Mann, das ist halt einfach ein italienisches Model. Du siehst halt an, dass dieser Typ irgendwo aus einem Mittelmeer-mediterranen Raum herkommt. Der sieht halt einfach nicht aus wie so ein Sigurd, weißt du, was ich meine?
Und das ist fantastisch. Ganz ehrlich, als Jäger ist der auch einfach mal der absolute totale Versager so. Der versucht nicht mal eine Spur zu lesen. Was der macht ist, der schlendert vor diesem Haus, vor dieser einen Hecke auf und ab und guckt sich die Mädchen an und dann hampelt er mit seinem Gewehr durch die Gegend. Aber dass der mal irgendwie auf der Suche nach dieser Bestie ist oder irgendwie versucht, irgendwas Sinnvolles da zu machen, Fehlanzeige, völlige Fehlanzeige. Der kommt halt dann anmarschiert, wenn irgendwer geschrien hat und es eigentlich eh schon zu spät ist. Und ansonsten ist er da einfach der feine Gockel, der ganz gerne irgendwo schwimmen gehen möchte.
Apropos Schwimmen. Der Film hat ja noch ein bisschen Value for Money und hat, es gibt echte Tauchaufnahmen in dem Film. Leider gibt es ein Problem bei den Tauchaufnahmen, nämlich der Fokus ist nämlich auf den Vordergrund eingestellt und nicht auf den Hintergrund, wo wir eventuell hätten gerne was sehen können oder die Taucher eventuell mal scharf sehen, aber es gibt zumindest Tauchszenen. Da war ich erstmal kurz beeindruckt, dass es die überhaupt gibt. Aber dann sind wir eigentlich beim Schlussakt schon angekommen. Und da muss ich sagen, also ich sage es sehr häufig und sehr gerne, aber hier geht der Film komplett über Tische und Bänke und zeigt uns die Unterwelt der Lorelei, wie sie auf ihrem Rheingold sitzt. Dort noch irgendwelche anderen Nymphen oder was weiß ich, was da noch.
Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Was sollen die? Wer soll das sein? Also da hatte ich plötzlich nur noch Fragezeichen über dem Kopf und Tische und Bänke trifft es vollkommen gut, weil es zerfasert alles in alle möglichen Richtungen und mündet in Fragezeichen.
Ja, also hier ist wirklich so, ich habe mir das aufgeschrieben, wenn man dieses komplette Setting sieht, diese Halle sieht von der Unterwelt, die ist so vollgeladen mit Schrabbel, was da zu sehen ist im Bild, was alles ablenkt von dem, was eigentlich wichtig wäre, ihr Thron oder sonst irgendwas, und das ist alles so gleichförmig ausgeleuchtet. Es gibt keine Highlights, es ist zwar ein bisschen ein Wimmelbild, aber kein gutes. Weil du auch viele verschiedene Signalfarben noch im Bild hast, was das Bild super unruhend macht. Und da sagt mir, okay, wir haben jetzt hier diese riesengroße alte Ruine, so vermute ich mal. Hier können wir mal 1-2 Tage drehen, lass uns alles ankarren, was wir haben, und dann wird sofort gedreht. So fühlt es sich leider an. Ein bisschen schade. Ansonsten, am helllichten Tag in Spanien, bei Mittagssonne, abtauchen nach unten und dann bist du schon in der Unterwelt und du siehst halt einfach, das ist einfach keine Höhle, das ist auch einfach nur irgendeine alte Ruine. Ah, ich weiß nicht. Es funktioniert nur bedingt. Also ich fühle mich nicht irgendwo unter Wasser. Ich höre auch keine Tropfgeräusche oder irgendwas von so einer Höhle. Das fehlt mir alles irgendwie.
Ja,
wie ging es dir
ja
mit der Höhle?
Es funktioniert überhaupt nicht. So, da war ich kurz raus und dachte, hä, was wollt ihr mir denn jetzt bitte verkaufen? Und musste das dann einfach irgendwie... Ich musste es dem Film dann einfach irgendwie abnehmen und abnicken, und um da irgendwie noch am Ball zu bleiben. Aber dieses ganze Finale, das ist so behämmert, da ergibt nichts mehr einen Sinn. Und alleine erstmal, wer diese weiteren Frauen da sind, ey, keine Ahnung. Und dann, wie die sich da benehmen, das ergibt noch viel weniger Sinn. Auch dieser Diener, der hat vorher schon keinen Sinn gemacht, aber da noch sehr viel weniger. Also da kam ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr so richtig raus. Aber das macht ja auch nichts, weil das sind dann nur noch so ein paar Minuten und dann bumm ist der Abspann da. Also irgendwie musste der halt ein Ende finden. Ne? Und er hat dieses gewählt. Das ist nicht besonders gut, aber es ist ein Ende.
Mhm. Ja, ich habe es geschrieben, die Unterwelt-Girls bestätigen auf sehr perfide Weise den durchgefallenen Bechdel-Test.
Ja.
Denn die sind nur da, um sich um Tony Kendall zu streiten, und am Ende wird es ihnen sprichwörtlich auf die Füße fallen, weil wieder alles dort einstürzt. Und
ja.
Am Ende gibt es dann eine Bombe für die Unterwelt, wo ich mir auch die Frage, woher kam die Bombe? Warum wussten die das? Warum hast du eine Bombe mit? Also das habe ich nicht verstanden. Und vor allen Dingen so eine Bombe, wenn du die so, wie sie da ist, ins Wasser wirfst mit diesem TNT, alles freiliegend, das weicht da auf, da explodiert ein Scheiß, explodiert da. Aber wegen Logik bin ich nicht hergekommen.
Nein. Und irgendwie klappt das mit dem Ende ja dann doch schlussendlich. Also ich bin nicht unzufrieden aus diesem Film gegangen, weil irgendwie hatte ich genauso einen Quatsch erwartet. Und auch da wieder, Erwartungshaltung erfüllt. Check. So, ich hab niemals damit gerechnet, dass da irgendein sinniges, gutes und wirklich dramatisches, mitreißendes, emotionales Ende irgendwie kommt. So, ich habe Quatsch erwartet und auch irgendwie erhofft und dementsprechend auch bekommen. Alles richtig gemacht, Film. Danke.
Auf jeden Fall. Und nachdem die Unterwelt eingestürzt ist und unser guter Sigurd sich wieder nach oben retten könnte, bekommen wir dann die letzten Einstellungen zu sehen. Wir haben so einen Negativ-Effekt. Das heißt, das Bild ist auf einmal als Negativformat zu sehen. Und unsere gute Lorelei verabschiedet sich von ihnen mit den Worten: Wir werden uns wiedersehen in Valhalla.
Genau.
Und ich musste hart lachen, wirklich sehr hart lachen, weil es ist so ein Quatsch, Udo. Es ist totaler Quatsch. Es macht keinen Sinn. Aber es war super unterhaltsam, vor allen Dingen, dass wir das als negativ sehen. Wo ich mir immer noch die Frage stelle, was war jetzt der künstlerische Anspruch dahinter oder was war die Idee zumindest dahinter, das jetzt als negativ uns zu zeigen? Da möchte ich dich ganz gerne dazu einladen, ein wenig drüber zu diskutieren. Was meinst du? Warum?
Da habe ich nur einen Satz für. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich fragte mich das auch und wahrscheinlich wirklich nur von, ey, wir müssen noch ein bisschen trippy Bilder hier zaubern. So, ey, Sinn macht das nicht. Gut aussehen tut das auch nur sehr bedingt. Aber es gibt uns vielleicht so eine Idee von Parallelwelt, andere Dimension. Ach, ich weiß es doch auch nicht, Basti. Bin ich raus. Es macht keinen Sinn. Und Punkt.
Okay. Alles klar. Ja, nee.
Oder?
Also eine Vermutung wäre jetzt, er hat die Bilder gedreht, man hat festgestellt, die Wirkung, die kommt nicht rüber, wenn man dieses Landschaftssetting, was wir vorher schon so gesehen haben, das kommt nicht rüber, das fühlt sich falsch an. Wir brauchen so ein bisschen noch das Göttliche, und das geht auch nicht nur über die Musik. Aber lass uns da irgendeinen fancy Filter machen, und vielleicht ist jemand auf Telekom, dann lass es doch so negativ machen, warum nicht? Also, ne? Wir brauchen irgendeinen Verfremdungseffekt, lass mal den halt nehmen. Ich weiß zumindest, dass die vorhaben, dieses Göttliche, dieses Überweltliche, dieses irgendwie da noch reinzubauen, aber wie gesagt, ich bin nicht wegen Logik oder sonst irgendwas hierher gekommen, sondern um mir eine wundervolle Euro-Trash-Perle anzuschauen, und der habe ich bekommen.
Mhm.
ja, jetzt muss ich dich mal kurz fragen. Sag mal, hast du auf deinem imaginären Notizzettel noch irgendwelche Punkte, über die wir gerne noch sprechen wollen?
Nein. Wir können gerne ins Fazit hineinschlittern.
Genau, denn ich denke nämlich auch, wir haben jetzt wirklich über so viele Sachen gesprochen, ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass wir wirklich so viele Themen heute ansprechen, aber wir haben es geschafft. Deswegen, Udo, gib uns doch mal eben dein Fazit.
Ja, das mache ich, bevor das hier sonst noch länger wird, als der Film lang ist, denn das wäre wirklich auch ziemlicher Humbug in diesem Fall. Also gebe ich mal Gas. Ich hatte es erwähnt, ich hatte dieses Ding in der Hand, sehr vorfreudig und mit einer gewissen Erwartungshaltung, und die Erwartungshaltung wurde auf ganzer Länge erfüllt. Und das hat mein Herz mit sehr viel Freude erfüllt, denn das sind so Dinge, die ich manchmal einfach gerne sehe. Und die Qualitäten in diesem Film, die schwanken sehr. Wenn ich jetzt nur die Soundseite betrachte, dann habe ich hier verdammt nochmal eine 8 von 10 Punkten auf der Skala, weil also die Soundseite wirklich ganz fantastisch ist. Das hält darstellerisch leider nicht mit, auch lichtseitig nicht, kameraseitig nicht, drehbuchseitig schon mal überhaupt gar nicht. Aber das Trash-Fund und so die Absurdität, da würde ich dann auch wieder in eine ganz hohe Richtung gehen in der Skala, und so alles in allem macht er einfach Spaß. So, es ist kurzweilig, es ist bekloppt, es ist tatsächlich grafisch gewaltvoll, so, und man bekommt eine gute Mischung aus Irrsinn, Absurdität und Grusel geboten, dass man durchgehend an der bestialischen Stange bleibt. Also ich bin einfach sehr dankbar, dass du den hier angeschleppt hast, weil das ist genau die Art von Film, die ich zur richtigen Zeit, am richtigen Abend sehr, sehr intensiv genießen kann. Und so ist das hiermit auch passiert. Also von daher, Chapeau an De Osorio und Dank an dich. Und ich übergebe das Zepter.
Da schließe ich mich jetzt einfach mal direkt dran an. Ich kann wirklich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Man bekommt wirklich auf 81 Minuten exakt das, was man denkt, was man hier bekommen wird. Also was du denkst, was passiert. Der deutsche Verleihtitel, der verspricht auch was. Und das hält der Film in dem Fall auch. Ich habe schon gesagt, Euro-Trash-Perle. Damit würde ich auch dieses Gütesiegel hier auch gleich nochmal festbrennen. Also das bekommt eben halt hier auch. Und alles, was wir jetzt schon gesagt haben, ich würde mich nur wiederholen, also wahrscheinlich für Fans und Feinschmecker eben halt genau von solchen Stoffen, da seid ihr hier richtig bedient. Ich habe diebischen Spaß dran gehabt, eben halt wegen dem hohen Trash-Faktor, wenn ich das Wort heute zum letzten Mal noch strapazieren darf. Und war eine schöne Zeit. Und es war ein schönes Gespräch mit dir, liebe Udo.
Und ja, danke gleichfalls.
Würde ganz gerne zu dem letzten Punkt in unserem Gespräch kommen, nämlich, wie ist denn der Ausblick für die Zukunft, Udo? Was erwartet uns denn eigentlich noch alles Schönes jetzt in den kommenden Tagen und Wochen?
Das muss ich überlegen, wie da jetzt die Reihenfolge aussieht, weil ich jetzt schon wieder verdaddelt habe, ob wir jetzt nach Werner oder vor Werner sind, wenn diese Folge hier rauskommt. Ich glaube, wir sind dann schon nach Werner. Und dann käme als nächstes nämlich mein Dreierfilm, korrekt?
So ist es.
So ist es. Und da möchte ich gerne auf einen lieben Hörer eingehen, der uns immer mal wieder den Wunsch vor die Füße klatscht, dass wir hier doch endlich mal wieder und überhaupt mal einen Western besprechen. Ich bin geneigt, dem nachzugeben, und komme um die Ecke mit McCabe and Mrs. Miller. Ein Western, den ich tatsächlich damals, als ich den gesehen habe, den habe ich in so einer kleinen Schrammelbude in Aachen mal gesehen, wo Filme noch auf VHS gezeigt wurden, auf einem gar nicht mal so großen Fernseher, in illustrer Runde bei leckeren Getränken. Da habe ich den sehr zu schätzen und zu lieben gelernt und mag den gern nochmal wiederentdecken, denn ich habe den als sehr schön in Erinnerung. Schneewestern, mal nicht ganz so klassisch, ein bisschen besondere Stimmung. Da freue ich mich sehr drauf, den in großer Runde zu besprechen. Und dann darf ich ja auch direkt noch einen Zweierfilm mit reinschmeißen und bin da sehr freudig. Das ist auch ein Film, den ich sehr schätze, sehr mag und sehr liebe. Und da komme ich um die Ecke mit Project Brainstorm. der meines Erachtens nach wie vor viel zu unbekannt ist für das, was er da ist. Der hat viel Schönes, der hat so ein bisschen Cyberquatsch drin, der hat Paranoia mit drin, der hat darstellerseitig auch einiges zu bieten und also da bin ich sehr vorfreudig, darüber zu quatschen. Du kennst ihn noch gar nicht, Basti, oder?
Genau, den kenne ich noch nicht. Der ist seit Ewigkeiten auf meiner Watchliste. Der war irgendwann irgendwo im Stream drin und ich wollte ihn schauen und dann war er wieder raus. Und vielen Dank. Da freue ich mich schon drauf, weil den wollte ich wirklich schon sehr, sehr, sehr lange schauen.
Ja, und der ist auch richtig was für die Christopher Walken-Fans. Also wenn ich einen Film nenne, den man unbedingt als Christopher Walken-Fan mal gesehen haben sollte, dann gibt es natürlich eine ganze Menge Auswahl. Aber der hier, der steht auf der Liste auch ziemlich weit oben, weil Walken da wirklich einfach alles gibt. Das mag ich. Ja, bin ich gespannt. Freue ich mich sehr.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, dann haben wir es für heute. Vielen lieben Dank nochmal fürs Gespräch, liebe Udo. Ihr da draußen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst uns etwas Liebe da. Ihr wisst, wie es geht. Und ansonsten sage ich jetzt schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Ich springe jetzt noch eine Runde in den Pool. Adios.
Ahoi.
Wir müssen, bevor du die Aufnahme beendest, noch klatschen, ist mir eingefallen. Das hast du am Anfang verdiddelt.
Nö, das habe ich nicht verdiddelt, weil bei den zwei Gesprächen ist das schon etwas einfacher. Dann sehe ich das tatsächlich an unseren Ausschlägen. Und beim letzten Mal muss ich auch dazu sagen, das hat überhaupt mal gar nicht geklappt mit dem Nest beim Einklatschen. Also das war sowas von völlig daneben. Und dann habe ich es einfach nur an unseren Sprachpausen einfach nur gebegelt und das war perfekt.
Ja, prima. Dann kann ich hier die Aufnahme ganz entspannt stoppen. Alles klaro.